steht unter dem Titel, oder die Keynote steht unter dem Titel Ur, Ihr, Wir und Die. Ihr könnt euch ja schon denken, worum es geht. Ja, also liebe Freunde der Bits und Bytes, Freunde der Kunst, werte Netzgemeinde, dies ist sozusagen eine Last-Minute-Keynote gewesen, mit heißer Feder gestrickt. Ich dachte, es ist ganz gut, bei der Debatte auch mal so ein bisschen die nerd-kulturelle Perspektive mit einzubringen. Ja, denn ich gebe es ganz ehrlich zu, mir ist jetzt in den letzten Wochen auf den Kragen geplatzt. Jetzt wird es aber auch schon sofort etwas besonderer und weniger emotional. Ja, also ich habe genug von den ganzen Wirs und Kriegserklärungen und Briefen und werde deshalb heute in erster Linie mal von mir ausgehen, von mir erzählen. Mein Name ist Nika Bertram, ich bin selber Urheberin, Autorin, Journalistin, CCC-Mitglied und Nerdin, Amateursängerin, studierte Bibliothekarin und ja, eben auch Leserin und Userin selber. In den letzten Wochen erhielt auch ich E-Mails von meinen Kollegen mit der Bitte um Unterzeichnungen. Jedes Mal wollte sich da drin jemand bekennen oder erklären und wollte, dass ich da mit unterzeichne und so. Und ich konnte eigentlich nur den Kopf schütteln und dachte mir immer so, nee, nicht in meinem Namen, also ich will das gar nicht. Nur man fühlt sich dann ja so ein bisschen verloren und ich dachte die ganze Zeit, ich möchte auch mal irgendwo unterschreiben, nur ich weiß halt nicht wo. Also für mich gibt es irgendwie keine Initiative, ich sehe darin keinen Platz. Daher entstand dann die Idee zu dieser Keynote hier und ich habe dann mich hingesetzt und innerhalb von 2 Stunden 6 Seiten runtergeschrieben. Ich kann Sie beruhigen, davon ist nichts, für euch beruhigen, davon ist jetzt nichts mehr übrig geblieben. Das war erstmal so runterschreiben. Ja, wie gesagt, ich suche jetzt sozusagen hier nach meiner Heimat. Ich bin nämlich für das Netz und für das Urheberrecht aber auch. Und zwar für ein reformiertes Urheberrecht. Ja, und fühle mich damit als Autorin eigentlich ziemlich alleine. Ich denke, ihr wisst alle, die Welt hat sich geändert, das Internet ist da und es geht auch nicht mehr weg. Es ist auch nicht der Untergang des Abendlandes und auch nicht das Ende unserer Kultur. Ich glaube, aus all den Briefen meiner Kollegen spricht vor allem auch eine diffuse Angst. Wir haben hier schon öfters das Wort Kontrollverlust gehört. Ich glaube, das ist zu erklären, viele kennen sich einfach natürlich nicht mit dem Medium aus und so. Und in gewissem Grad kann ich deren Sorgen auch verstehen. Allerdings fürchte ich, dass die meisten gar nicht so richtig wissen, was sie sich da wirklich wünschen. Also im Englischen sagt man so schön, be careful what you wish for. Sie fordern die Verschärfung des Urheberrechts oder verschärfte Kontrollen und können sich eigentlich nicht wirklich vorstellen, was das jetzt für Konsequenzen hat, auch für ihren eigenen Alltag. Ja, wie sieht denn oder wie sähe denn dann so eine Welt aus, wie sich die Briefeunterzeichner und so weiter das vorstellen? Es ist ja so, es werden ja jetzt schon Schüler und Website-Betreiber für die kleinsten Urheberrechtsverletzungen abgemahnt. Das Geschäft floriert, vor allem für die Anwälte, die Patentanwälte, die daran natürlich weit mehr verdienen als die Künstler selber. Es gibt strenge Kopierschutzverfahren, Digital Rights Management und so weiter, wird alles längst eingesetzt und verhindert auch manchmal das Abspielen einer legal erworbenen CD auf dem heimischen PC, für ganz nebenbei. Systematischer durchgesetzt werden soll das Ganze jetzt auch mit, oder kennt ihr auch in der Diskussion, mit Gesetzesänderungen wie ACTA, dem Anti-Counterfeit Trade Act, auf Deutsch Anti-Piraterie-Handelsabkommen, oder jetzt auch seit neuestem ist ein Warnmodell namens Two Strikes in Planung. Dieses Modell würde dann Internetanbieter dazu verpflichten, sämtliche Kommunikationen ihrer Kunden auch zu überwachen, zu speichern und schon bei den kleinsten Anzeichen eines Verstoßes abzumahnen, mit allen üblichen juristischen Folgen und auch Prozessen. Dadurch wird eine unvorstellbare, präzise Überwachungsinfrastruktur geschaffen, eine Technik, die dann nur noch in die Hände einer Regierung fallen muss, die, wie Constanze Kurz in der FAZ schrieb, Meinungsfreiheit als optional ansehe. Ich denke mal, unter den Autoren waren vielleicht auch Science-Fiction-Autoren, hat mich eigentlich gewundert, dass die sich so ein Szenario mal nicht vorstellen konnten. Aber es trifft halt auch nicht nur den privaten Gebrauch, auch für den ohnehin unterfinanzierten Bildungsbereich, Hochschulbereich, für Schulen, Bibliotheken muss das Urheberrecht ganz dringend reformiert werden. Dazu gebe ich mal ein besonders absurdes Beispiel. Schon jetzt verlangen nämlich wissenschaftliche Großverlage wie Elsevier von Universitäten astronomisch hohe Abogebühren für Online-Zeitschriften, die die Unis bereits selbst vorfinanziert haben und die Autoren sowieso honorarfrei dort verfasst haben. Wird für die Bibliotheken dann ein Abo zu teuer, muss es gekündigt werden. Damit verliert die Uni aber auch gleich den Zugang zum kompletten Archiv. Das heißt, sämtliche schon bereits bezahlten Jahrgänge sind auch weg. Mittlerweile gibt es dazu zwar mit Plattformen wie Open Access auch kostenfreie Alternativen, nur interessanterweise auch gerade wieder nicht für die Autoren, denn die zahlen selbst für den Service, dort veröffentlicht zu werden. Das ist jetzt die ganz neue Entwicklung einer eigentlich ansonsten ganz guten Idee gewesen. Ja, also dabei könnte alles so schön sein. Die neuen Medien bieten doch endlich die Möglichkeit, kostengünstig Unterrichts- und Lehrmaterial zur Verfügung zu stellen. Kein Student müsste mehr 4 Wochen warten auf das eine verfügbare Exemplar der Seminarbibliothek. Kein Lehrender mehr mit Schere und Kleber jonglieren, weil er PDFs nicht verteilen darf. Bis vor kurzem sollten die Lehrenden sogar selber überwacht werden per Schultrojaner. Das ist aber jetzt erstmal vom Tisch. Man, naja, glaubt aber nicht so ganz daran, ob das nicht wiederkommt. Also gerade auch im Bildungsbereich muss etwas geschehen. Der Zugang zu Wissen und Bildung darf nicht künstlich verknappt werden oder vom persönlichen Einkommen oder dem Einkommen der Eltern abhängen. Eine Demokratie braucht faire Bildungschancen für alle. Deshalb müssen wir den freien und unabhängigen Zugang zu unseren kulturellen Werken sichern. Das war mir als Bibliothekarin auch immer wichtig und ist mir im CCC wichtig und auch als Autorin. Und zwar nicht nur, weil ich auch selber darauf angewiesen bin, andere Werke zur Recherche zu nutzen, sondern ein Punkt, den ich sowieso in der ganzen Diskussion nicht verstehe, ist, warum die Autoren sich da so darüber aufregen. Sie sind ja selber eigentlich auch Nutzer oder User. Neudeutsch Kunst entsteht ja auch immer nur aus anderen Kunstwerken. Wer sich selber als Künstler entwickeln will, liest, hört und guckt ja erstmal auch eine Menge andere Kunstwerke, selbst wenn das Taschengeld nicht reicht. Also ich habe mich früher quer durch die Belletristikabteilung der Stadtbücherei in Aachen gelesen, natürlich auch Radiosendungen mitgeschnitten auf Kassette und aber dann trotzdem Platten gekauft und kaufe heute halt sehr viele Konzerte. Es gibt sogar Künstler, deren Werke habe ich mittlerweile in 5 verschiedenen Medienformaten und alle ganz legal erworben. Mittlerweile laufen schon die ersten CDs aus den 80ern gar nicht mehr, die sind schon abgehandelt. Und trotzdem bewege ich mich in juristischen Grauzonen, wenn ich auf YouTube mir das nochmal anschaue oder mir selber einfach eine Privatkopie davon erstelle. Das heißt, was fehlt, ist eine vernünftige, praxistaugliche Regelung und Handlungssicherheit für Künstler wie Nutzer, dass sie oft in einer Person sind. Natürlich, man muss es auch immer wieder erwähnen, eine unbeschränkte Legalisierung des File-Sharings birgt natürlich auch ein unkalkulierbares wirtschaftliches Risiko. Nur, ich denke, wir haben nicht wirklich eine Alternative. Die Alternative wäre uneingeschränkte Kontrolle. Und ja, also das kann man jetzt wirklich nicht wollen. Es fehlen einfach die Erfahrungen und Vergleichswerte damit, wie ernst es die Leute damit meinen, wirklich mit der Bereitschaft, für ihre Lieblingskünstler auch zu bezahlen, wenn sie nur könnten. Ich bin da erstmal optimistisch, anders als vielleicht gestern an dem Podium hier. Ich glaube an das Gute in der Netzgemeinde. Ich will das einfach mal glauben. Es fehlen auch leider immer noch verlässliche, unabhängige Studien zum wirklichen, tatsächlichen wirtschaftlichen Effekt des File-Sharings auf die Umsätze. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, dass es fatal wäre, ausgerechnet jetzt Kinder, Jugendliche oder die User allgemein in dieser Debatte zu kriminalisieren. Und zwar nicht nur, weil das eben ja auch unsere eigenen Kinder, Fans, Leser, Hörer sind, sondern auch, weil der pädagogische Effekt verheerend und absolut kontraproduktiv wäre. Denn eigentlich wollen wir Künstler ja auch, dass die Leute irgendwann mal so ein bisschen für uns bezahlen. Wenn aber ein Jugendlicher erstmal eine völlig überhöhte Abmahnung erhalten hat und diese Summe dann womöglich abarbeiten muss, na, der wird sicherlich nie mehr freiwillig was überweisen. Ja, und außerdem, ja übrigens, das Urheberrecht kann auch gar nicht gestohlen oder geraubt werden, da es ja als persönliches Grundrecht unveräußerlich ist. Das ist zumindest im deutschen Urheberrecht so. Anders als bei dem Begriff Copyright in den USA, da stecken die Nutzungsrechte gleich mit drin und können auch nur als Gesamtpaket von den Künstlern abgegeben werden. Das ist ja zum Beispiel das, was Prince damals passiert ist, oder vielen Musikkünstlern, dass die dann halt nicht mehr selber über ihr eigenes Werk verfügen können. Es wird auch gerne, wenn T-Shirts getragen werden mit dem Schild Copyright ist Aberglaube, dann ja, werde ich immer ganz kribbelig, weil ich denke, das ist aber eigentlich was anderes so. Also das heißt, streng genommen kann ein Werk gar nicht gestohlen werden. Als digitale Kopie wird es eigentlich immer eher vermehrt. Ich will jetzt nicht näher eingehen auf die Kopiertechnik als Kulturgut, da könnte man auch nochmal selber ein Seminar drüber halten, sondern erst einmal festhalten, dass die Kopierfähigkeit der elektronischen Medien einfach mal kein Grund zum Fürchten ist. Warum eigentlich? Ja, also erstmal, es gibt keinen Informationsverlust durch das Kopieren. Wir haben stattdessen die Möglichkeit, es größer, die Werke größer zu verbreiten, verfügbar zu machen. Es können leichter Vorschauen, Probestücke oder Kapitel erstellt werden. Im Literaturbereich Auflagen und Werke sind nie mehr vergriffen, über einen viel längeren Zeitraum verfügbar, als es zurzeit der Fall ist. Chris Anderson nannte das den Long Tail, also so diese Kurve der Verfügbarkeit der Werke. Aber es gibt auch neue Medienformen. Man kann zum Beispiel die Werke selbst anreichern mit Multimedia oder Audio-Applikationen. Also da kann man noch sehr viel experimentieren und machen. Nun, bei solchen Ideen sträuben sich natürlich vielen guten Literaturliebhabern gleich die Haare. Und auch das kann ich ein wenig verstehen, denn auch ich hänge noch am Mediumbuch als totes Papier, also tote Bäume und so. Bücher sind großartig und überall lesbar, ohne Akku und noch in 300 Jahren. Aber auch E-Books haben Vorteile, ob solo oder auch als Ergänzung zum Buch. Dass die Autoren sich da noch zurückhalten, liegt vielleicht auch daran, dass ein E-Book einfach noch nicht dasselbe Renommee anhaftet, wie jetzt ein gedruckten Buch. Weil zum Beispiel fiel auch gestern schon die VD Wort, die Verwertungsgesellschaft für Autoren. Da gibt es halt noch keine Vergütung für ein E-Book, sondern auch wirklich nur für Werke im klassischen Medien. Man muss allerdings auch sagen, dass es generell im Literaturbereich auch noch etwas humaner zugeht als zum Beispiel in der Musikbranche. Deswegen, das erklärt vielleicht auch, warum jetzt viele Unterzeichner dieser Briefe aus dem Literaturbereich kommen. Da stehen die Verwerter in einem fast familiären Verhältnis noch zu den Künstlern. Die VD Wort ist fairer als die GEMA. Und natürlich gibt es da auch Probleme. Nur ich schätze halt meine Verleger, Lektoren und Redakteure. Es gibt da auch gute Beispiele und ehrlich gesagt, ich möchte auf deren Erfahrung auch nicht verzichten. Also alles selber zu machen im Eigenvertrieb, wie ziemlich oft propagiert wird, ist jetzt nicht unbedingt und für jeden die beste Lösung. Also nicht jeder ist zum PR- und Marketingmenschen geworden oder hat auch darauf Lust. Und ich sage immer, ein Peer Review oder professionelles Lektorat kann Lektüren retten. Also der Literaturbetrieb ist aber dennoch von den Umbrüchen natürlich genauso betroffen oder wird noch sehr viel stärker betroffen werden in den nächsten Zeiten. Deswegen herrscht natürlich auch hier große Unsicherheit. In der Literatur ist das Zeitfenster allerdings noch da, um auch neue Angebote zu entwickeln. Und schon alleine Monopolstrukturen zu vermeiden, sollten wir auch dieses Terrain nicht allein den Internetkonzernen wie Facebook, Google oder Amazon überlassen. Und ja, also ich sage immer, sollten wirklich 100.000 Leser ganz gezielt und mit Autorennamen nach einem speziellen Roman oder Gedichtband in einer Tauschbörse suchen, ja, dann würde ich mir als Verleger um den Absatz keine Sorgen mehr machen. Also ich nenne das immer das Cory Doctorow-Argument. Er hat ja gesagt, er fürchtet sich nicht vor den Raubkopierern, sondern eher davor, unbekannt zu bleiben und in der Versenkung zu verschwinden. Bevor ich aber einige aktuelle Reformvorschläge noch anspreche, ist mir deshalb wichtig, ein paar Thesen und Mythen auch klarzustellen, da in der Debatte doch irgendwie jetzt einiges Grundsätzliches auch durcheinander geraten zu sein scheint. Also erstens würde ich sagen, das Urheberrecht ist prima, zumindest das deutsche. Das deutsche Urheberrecht an sich bedeutet nämlich einfach nur, dass ich als Urheberin eines Werkes selbst über die Nutzung und auch die Verwertung entscheiden kann. Das heißt, ich kann selber entscheiden, ob ich ein Werk unter eine freie Lizenz stelle, ob ich es verschenke, kostenlos verteile oder eben einem kommerziellen Verwerter meine Nutzungsrechte übertrage, die ich unter bestimmten Bedingungen dann auch wieder zurückhalten kann. Das Urheberrecht stellt außerdem sicher, dass kein anderer mein Werk verfremden darf oder davon profitiert, wenn ich das nicht will. Zweitens, das Urheberrecht wird nicht abgeschafft werden. Das will niemand und könnte juristisch auch niemand durchsetzen, allein schon aufgrund gültiger internationaler Abkommen und Verträge. Gemeint ist in der Diskussion eigentlich immer, dass es um eine Verkürzung der Fristen für die Verwertungs- und Nutzungsrechte gehen muss, die mit der langen Schutzfrist des Urheberrechts zusammen dann tatsächlich auch zum Problem werden. Die Urheber können ja theoretisch ihre Werke nur für begrenzte Zeiträume lizenzieren und diese Lizenzen dann zum Beispiel auch selbst einfach wieder verlängern oder eben sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, ich gebe das Werk frei. Das heißt, das Urheberrecht selbst ist eigentlich gar nicht das zentrale Problem. Deswegen würde ich mir wünschen, dass in der Debatte einfach deutlicher getrennt wird zwischen Urheber- und Verwertungsrecht, zwischen dem unveräußerbaren Urheberrecht und der Urheber auf der einen und den kommerziell verwertbaren Nutzungsrechten auf der anderen Seite. Ich habe lange überlegt, ob das eigentlich ein banaler Punkt wäre, aber ich habe jetzt im Laufe der Konferenz immer wieder festgestellt, dass es, glaube ich, wirklich wichtig in der ganzen Diskussion immer wieder diese Trennung auch sich vor Augen zu halten und beizubehalten. Da kann man schon ansetzen besser. Drittens, keine Frage natürlich, das Urheberrecht ist reformbedürftig. Wir müssen da was tun. Es muss dringend angepasst werden an die veränderten Möglichkeiten. So sind zum Beispiel die Schutzfristen für das Urheberrecht meiner Meinung nach auch eindeutig zu lang. Also ich brauche kein Urheberrecht nach meinem Tod. Das nenne ich immer das Tante-Gertrude-Argument. Also die Verwandtschaft interessiert sich ja in der Regel schon zu Lebzeiten nicht für das, was man so macht. Wieso sollen wir später was davon haben? Das ist, viertens, auch ein wichtiger Punkt, vom Urheberrecht alleine, also von den Erlösen der abgetretenen Nutzungsrechte, um es jetzt genau zu formulieren, können viele Kreative eigentlich sowieso nicht mehr leben, beziehungsweise konnten es eigentlich noch nie. Im Literaturbereich sind viele angewiesen auf Honorare von Lesungen, Stipendien, Preisgelder kunstnahe oder kunstfremde Jobs. Laut Künstlersozialkasse lag das Durchschnittseinkommen aller Künstler 2011 bei 13.689 Euro. Und das ist noch sehr positiv geschätzt, weil man immer eigentlich ein bisschen mehr angeben muss, um überhaupt in den Genuss zu kommen und so weiter. Seit dem Abbau oder Wegfall zum Beispiel der Mehrfachvergütungsregelung bei diversen Verwertungen, Rundfunkanstalten oder so, oder der Zunahme auch der Total Buyout-Verträge, sinken die Einkommen ja weiter. Auf der anderen Seite erhalten aber immer mehr Kreative auch selbst Abmahnungen. Und zwar für Zitate aus Rezensionen, zum Beispiel auf ihren eigenen Websites. Das heißt, auf einmal werden die Urheber selbst Urheberrechtsverletzern, teilweise auch ohne davon überhaupt zu ahnen. Da hat ja zum Beispiel Alva Freude einfach mal die Leute angeschrieben, die diesen Aufruf unterstützt haben und dabei selber festgestellt, dass ziemlich viele dieser Autoren da auch Urheberrechtsverletzungen auf ihren eigenen Websites begehen. Ja, also, ach, sie haben gar keine Website? Ja, die. Fünftens, freie Kunst für freie Künstler. Last but not least, wie ich schon sagte, sind Kreative selbst ja auch immer Nutzer, Konsumenten, wie auch natürlich andersherum. Die Nutzer werden auch immer mehr selber zu Künstlern. Und dazu muss man nicht mal Mashup oder Collage-Techniken machen oder Hip-Hop. Die Frage ist einfach, wollen wir ein schärferes Urheberrecht, Bücher, Filme oder Musik, die wir nicht mehr an Freunde verschenken können, die wir nicht mehr auf andere Geräte kopieren oder auch nach Jahren noch lesen, schauen oder hören können? Wollen wir wirklich mehr Kontrolle oder Zensur, dass alles mitgehört, mitgeguckt, überwacht oder uns gleich auch ganz abgenommen werden kann? Es ist vielleicht kaum zu glauben, aber in den USA haben hysterische Moralwächter tatsächlich bereits die Verbannung verlangt von Werken wie Harry Potter oder Finger im Roggen, als ja, moralisch verwerflich für die Jugend. Das muss ich mir vorstellen. Sechster Punkt, das ist vielleicht der kontroverseste in der ganzen Sache, Kunst braucht Geld. Denn das brauchen auch Künstler, allein auch schon für die Produktionskosten ihrer Werke. Ich hoffe sehr, dass künstlerische Tätigkeit überhaupt entlohnt werden soll, dass das jetzt nicht mehr ein Diskussionspunkt ist. Also ich nenne das dann immer das Kunst ist doch Hobby-Argument, weil dahinter leider auch sehr häufig eigentlich nur ein mangelnder Respekt und auch Erfahrung steckt von dem Schöpfungsprozess von Kunst selber. Also ich sage dann immer gerne, ja, wieso sollte denn ein Herzchirurg allein von seiner Arbeit leben? Der kann doch auch kellnern zwischendurch, zwischen zwei Nachtschichten so. Und dann kommt dann die Antwort so, ja, ist doch was anderes, kann man doch nicht vergleichen. So. Und ich dann so gehen. Also daran sieht man, wie Kunst in unserer Gesellschaft oft eingeschätzt wird. Also wir können festhalten, einer muss bezahlen, nur wer? Und das ist halt, glaube ich, die zentrale Frage, um die sich auch die Diskussion jetzt drehen sollte. Wer soll bezahlen? Die User, die Künstler, der Staat, die Provider, die Verwertungsgesellschafter, Großkonzerne, Tauschbörsen oder Kim.com? Wer sind eigentlich die wahren Räuber und Piraten in dem ganzen Spiel? Ich möchte jetzt noch etwas sagen zu einigen oft diskutierten Lösungsansätzen. Da gibt es ja so verschiedene Modelle, natürlich auch als erstes jetzt die Kulturflatrate. Mich hat das Konzept bisher noch nicht ganz überzeugt. Da wird mit viel Liebe zum Detail überlegt, wie man jetzt eine neue Verwertungsgesellschaft aufbauen kann, wie man Geld abgreifen kann, wie man irgendwie sicherstellen kann, dass das Geld auch wirklich, ob per Steuer oder wie viel monatlich aufgebucht werden kann auf irgendeinem Konto. Also ich fand es sehr erstaunlich zu sehen, dass da in diese Einholseite sehr viel Energie gesteckt wurde. Aber die interessanteste Frage, wie das dann wieder verteilt werden soll, in dem Konzept, da steht dann immer so, müssen wir noch drüber nachdenken. Das ist irgendwie noch alles offen und in der Diskussion. Weil genau darum geht es ja eigentlich. Also man muss halt sich fragen, wie verteilen wir dann eigentlich die Kunst? Wer bestimmt den Wert der Kunst? Wer bestimmt überhaupt, was Kunst ist? Da kann man zum Beispiel sagen, die müssen nach Quoten oder Klickraten, dann sind sicherlich zum Beispiel Pornos irgendwie, würden dann sehr reich werden dadurch. Ginge es tatsächlich nach Nutzen, Verbrauch oder irgendwelchen, da wäre man sehr schnell bei der Vorratsdatenspeicherung oder halt einer sehr überwachungsintensiven Infrastruktur. Zu dem Programm der Piraten. Ich glaube, die Piratenpartei ist es eigentlich sehr sympathisch, was die da sich für Gedanken machen, aber das Problem liegt, sie haben ein Grunddilemma schon in der Position verankert in einem Gründungsmythos aus Pirate Bay in Schweden heraus eben. Sie wollen eigentlich den Kuchen und die gute Figur, das heißt, sie sind dafür, Fallschirming uneingeschränkt zu legalisieren, versprechen den Künstlern aber dafür dann einen fairen Ausgleich für die Rückführung in den öffentlichen Raum. Nun, der Punkt, der mir persönlich daran jetzt nicht so gefällt, ist, dass ich mir die Frage stelle, wieso sollten denn die Urheber nicht selbst entscheiden, ob und welche Werke sie die Anwender geben wollen. Das ist so ein kleiner Aspekt der Zwangsenteignung drin. Und das ist, glaube ich, auch der runde Punkt, auf den so viele Briefeschreiber jetzt immer reagieren, dass sie sich dadurch provoziert fühlen, dass man ihnen unterstellt, sie würden sowas ja auch niemals machen, dass ihnen das einfach so abgenommen werden muss. Der Fairness halber möchte ich aber auch den Piraten zugestehen, dass sie überhaupt diese Probleme mal so zentral erkennen und benennen und auch offen diskutieren. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass da irgendwann auch ein bisschen mehr dann kommt, als bürgerliche Piraten. Dann natürlich das Konzept der Kulturwertmark, auch vom CCC vorgeschlagen. Anders als bei der Kultur Flatrate sollen hier die User bestimmen, wie viel ihnen die Kunst wert ist. Sie halten ein monatliches Budget als Grundbeitrag, den sie per Mikropayment dann an ihre Lieblingskünstler verteilen können. Schwierig ist hier natürlich auch wieder die Entscheidung über die nötige Schöpfungshöhe und die Definition des Werkbegriffs. Also die Frage, wer überhaupt ein Werk schafft und wer dann den Zugang zu diesen Töpfen erhalten soll. Ich finde aber, dieses Konzept verspricht, eine reizvolle Alternative zu werden. Es wird auch gerade vom CCC weiter bearbeitet und ausgereift und demnächst vielleicht dann auch mit neuem Namen nochmal vorgestellt. Also falls jemand hier Vorschläge hat, ich glaube hier vorne am Aha wenden, wird gerne angenommen. Ja, und auch die in der Debatte etwas strapazierten runden Tische zwischen Urhebern, Nutzern und Verwertern jeweils in verschiedener Zusammensetzung sind auf jeden Fall gut und wichtig. Dennoch, also ich habe mir gedacht, wenn es wirklich auch um eine Verbesserung der Produktionsbedingungen der Künstler gehen soll, dann kommen mir persönlich in dieser Debatte bisher die konstruktiven Ansätze und Erfahrungen der Künstler immer noch viel zu kurz. Also das heißt, dazu müssten und sollten sich einfach mehr Künstler, ich sag mal so, auf das glatte digitale Eis begeben. Es wird einfach nicht gehen ohne Experimente, um selber sich zu informieren, erstmal auch Sachen auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln. Und was ich mit all dem jetzt sagen will, also lasst uns endlich darüber reden, wie wir als Kreative und User und Konsumenten eben gemeinsam neue Wege finden und gestalten können, was für neue Wege es gibt überhaupt, auch mit Blätter, Podcasts, E-Books, whatever. Lasst uns experimentieren und darüber austauschen. Denn zu bereden und auszuprobieren gibt es viel. Ich glaube einfach, dass die wenigsten Kreativen tatsächlich wissen, was wir hier, glaube ich, schon alle wissen, wie die Welt im Netz, wie reich die sein kann, was es da alles schon gibt. So. Ich denke da zum Beispiel an eine Art Initiative oder ein Forum, in dem sich Kreative treffen können, alle, die das Gefühl haben, aktuell so ein bisschen zwischen zwei Kulturen zu hängen, die ihnen beide dann am Herzen liegen. Ich habe mir da auch schon was überlegt, dass wir das in Köln zum Beispiel in den Räumen des Kölner Clubs machen können. Ich habe mir auch schon einen Namen ausgedacht, die Freigeister. Das ist jetzt ein bisschen besser als Kulturwertmark, auch noch nicht fix. Und das erste Treffen soll dann heute Nachmittag auf der Sieg-In stattfinden, um 17 Uhr im Workshop-Raum. Einig sollte man sich sein auf oder einigen auf folgende Grundsätze. Erstens, das deutsche Urheberrecht ist prima, aber reformbedürftig. Zweitens, das Internet und die neuen Medien sind nicht schuld oder böse, sondern vor allem eine Chance zur Veränderung. Drittens, hören wir auf, das Urheberrecht in Frage zu stellen und unterhalten uns stattdessen über neue Verwertungswege und Nutzungsrechte und auch über Geld. Ja, und der Tradition des Gründungsmythos des CCCs nochmal formuliert, tun wir das? Also statt wem gehören unsere Daten, finde ich, es wird Zeit, sich zu fragen, wem gehören unsere Werke eigentlich? Zunächst einmal kommt es aber auch darauf an, sich als netzaffine Kreative erst einmal zu präsentieren, darzustellen, was da alles daraus entstehen kann. Wie gesagt, kann man da mal gucken, was sich daraus entwickelt. Also, wie gesagt, ich stelle mir das vor, man kann zum Beispiel Erfahrungen austauschen mit Creative Commons, Erfahrungen, die Musiker und Literaten damit gemacht haben, auch mit Labels oder Verlagen, die bereits Creative Commons Lizenzen nutzen, oder auch Erfahrungen mit dem Eigenvertrieb von E-Books oder auch selbstproduzierten Tonträgern. Man kann Vorträge und Workshops organisieren im kleinen Kreis, gemeinsame Positionen festhalten, sich mit Organisationen vernetzen, auch zum Beispiel über neue Formen von Gatekeepern, Portale oder Herausgeber nachdenken, spekulieren, crowdsourcete Produktionsabläufe diskutieren. Hat sie jetzt mit dem Film, im Filmbereich gute Beispiele gegeben. Also ich denke, es wird wichtig, einfach lockere Treffen anzubieten in einem geschützten Bereich, ohne Kriegserklärungen draufkloppen oder auch Angst haben zu müssen vor einem Shitstorm von Leuten, die sich nicht selber bekennen wollen. Also für mich besteht kein Widerspruch darin, sowohl CCC-Mitglied als auch Literaturnerd, als auch Autorin, ehemals Bibliothekarin und immer noch Leserin, Musikfan und Kinoliebhaberin zu sein. Und ich hoffe einfach mal, ich bin nicht damit allein. Vielen Dank und bleibt geschützt.